es ist trotzdem der Zusammenhang deutlich geworden für mich, dass ich mich immer für was entscheide. Und wir machen uns eine Illusion, wenn wir glauben, dass wir nicht jetzt die Zukunft gestalten. Die Zukunft ist jetzt.
Aber was heißt eigentlich, ich entscheide mich für eine Frage? Nicht für eine Antwort. Nicht für etwas, was schon da ist. Oder also, wie machst du das denn, dich für eine Frage zu entscheiden?
Der Gedankengut-Podcast bietet Raum für Gespräche. Gespräche über Alltagsthemen, die uns immer wieder begegnen und bewegen. In Tiefe und Facettenreichtum betrachtet Wolfgang Gutbillett Impulse und Fragen unserer Zeit. Im Dialog mit verschiedenen Gästen und Wegbegleitern. Schön, dass du dabei bist.
Lieber Harald, ich begrüße dich heute zu unserem Folgegespräch, was wir vereinbart hatten nach dem Gespräch über Orientieren und Urteilen. Und wir hatten uns offen gelassen, was machen wir dann mit den ganzen Urteilen, die da vor uns liegen? Weil irgendwann müssen wir ja entsprechend handeln oder etwas tun. Das gehört ja unbedingt dazu, sonst ist das Urteil ja ins Leere gelaufen. Und das ist heute unser Thema. Harald Schwetzer ist Professor und Lehrer an verschiedenen Universitäten. Er hat vor allen Dingen das philosophische Seminar. Wir kennen uns aus der Frage an Problemen, wo wir uns verbunden haben und miteinander gearbeitet haben an diesem Thema. Daraus sind zwei sehr schöne Bücher geworden, die auch im Internet zugänglich sind als kostenlose Download-Bücher, die sich mit der Frage beschäftigen. Und wir haben uns insbesondere an junge Menschen versucht zu wenden. Wie komme ich mit meinem Denken zu einer Selbsterkenntnis? Und wie gehe ich mit der heutigen Art von Gemeinschaftsbildung um, die sich ja doch im Laufe der Jahre verändert hat? Wenn man früher gesagt hätte, das ist mein Freund, dann wäre das erst was Wichtiges gewesen. Wenn man heute sagt, das sind meine 1000 Freunde, dann ist das was ganz anderes. Und so kann man sehen, dass Begriffe und Gemeinschaftsbildungsfragen sich völlig verändert haben. In dem Sinne wollen wir uns auch mit der Frage des Entscheidens beschäftigen. Harald.
Ja, und das ist eine, glaube ich, im Moment auch gesellschaftlich, aber auch für Einzelne ja wieder ziemlich dramatische Frage. Denn wenn du, wie wir ja fast alle, in einer gewissen Situation der Unsicherheit bist, also gesellschaftlich ja mindestens, dann wird Entscheiden ja immer schwieriger. Es entschwindet dir alle Sicherheit, der Rahmen wird fraglich. Man weiß nicht so genau, was ist gut, was ist böse, was ist richtig, was ist falsch, was ist wahr, was ist Lüge. Wonach soll ich mich eigentlich richten in meiner Entscheidung? Also ich glaube, da ist ein großes Feld der Schwierigkeit auf der einen Seite. Und ein anderes Feld, das hast du jetzt halb mit den Werdebüchern ja auch schon angedeutet, wenn wir nach Selbsterkenntnis fragen, dann lag uns ja schon daran, einen Weg aufzuzeigen, wie man sich wirklich kennenlernen kann, um es mal so zu sagen. Das heißt, nicht bei dem Bild zu verharren, was ich von mir habe, sondern dieses Bild so zu sättigen, dass es einer Wirklichkeit gleichkommt oder entspricht. Und dieses Problem haben wir ja im Entscheiden in großer Weise, also zu sagen, wir denken häufig, wir haben uns entschieden, weil wir im Kopf irgendetwas entschieden haben. Aber wie kommen wir zu einer Umsetzung? Das ist noch eine ganz andere Frage. Ein bisschen gleicht unsere Situation in vielerlei im Moment doch der Problematik von Silvestervorsätzen. Also man ist sich ganz sicher und vollkommen überzeugt und man hat jetzt innerlich was entschieden, in Anführungsstrichen gesprochen. Und es hat aber eine Halbwertszeit von, ich weiß nicht, von 1-2 Wochen. Jedenfalls passiert nichts. Und da wäre es, glaube ich, gut zu sehen, wie kommen wir da eigentlich raus? Also, wie machst du das denn, Wolfgang, dass da eine Entscheidung nicht nur in deinem Kopf passiert?
Wie komme ich zu einer Entschiedenheit? Also es gibt Sachen, die fallen mir schwer im Leben und das nehme ich jetzt mal als Beispiel. Das ist jetzt nicht generell, dass ich das so mache. Es gibt ja Sachen im Beruflichen und das ist eine private Sache. Und das habe ich nicht gut hingekriegt. Ich trinke gerne Wein und irgendwann habe ich gesagt, das ist mir jetzt zu viel. Ich höre jetzt mal auf, meinen Wein zu trinken. Und das habe ich ein paar Mal probiert und das hat nie lange gehalten. Und dann habe ich mich gefragt, woran liegt das eigentlich, dass das nicht hält? Und da habe ich gesagt, du musst da anders rangehen. Ich möchte jetzt eigentlich gern mal wissen, ob sich bei mir was verändert, wenn ich keinen Wein mehr trinke. Das macht mich jetzt neugierig.
Mhm.
In dem Augenblick hat es geklappt und ich habe 2 Jahre keinen Alkohol getrunken. Und ich finde, das ist ein wesentlicher Unterschied, ob ich von was weggehe oder ob ich was hingehe. Das heißt, wenn ich mich entscheide ich mich für etwas besser als gegen etwas.
Ja.
Da kommt eine andere Kraft rein.
Und die Kraft hat auch mit der Neugier zu tun. Wie hast du das gesagt? Ich will sehen, ob das bei mir was verändert oder etwas macht.
Ja.
Und dieses bei mir ist natürlich einmal draußen, also macht es nach draußen was, aber führt es auch bei dir zu etwas anderem.
Ja, in das dem heißt, Fall war Selbstbeobachtung, ja.
Ja, Selbstbeobachtung einer Realität.
Ja.
Also ist Entscheidung etwas, was eigentlich auch ein Prozess der Selbsterkenntnis ist. Also indem ich wirklich zu einer Entschiedenheit in Bezug auf mich komme, stelle ich auch fest, was habe ich da jetzt für eine Fähigkeit? Wie halte ich das eigentlich durch? Was muss ich machen, damit ich das durchhalte? Und wie viel positive Mohrrübe braucht es nach vorne? Ja. und wie viel Tragekraft gibt es da schon in mir?
Ja.
Es wird ja dann doch ein relativ differenzierter Prozess der inneren Anschauung auch, oder?
Ja, und ich brauche eine Frage am Anfang. Es muss eine Frage sein, wie wirkt sich das aus? Also bei einer Entscheidung, die treffe ich ja immer vor den Folgen und nicht im Tun. Ich entscheide mich ja nicht für etwas zu tun. Ich entscheide mich für die Folgen. Und wenn ich die Folgen, dass die erfolgen sollen, dann muss ich jetzt anders handeln.
Ja, also da waren jetzt für mich 2 Punkte drin. Das eine ist diese Frage nach den Folgen, die ich mir einkaufe oder die ich auch haben will oder dergleichen. Und das andere, mit dem du jetzt angefangen bist, das habe ich gedacht, das ist ja nochmal eine Sache. Also du hast jetzt gesagt, ich entscheide mich für eine Frage.
Mhm.
Und das ist doch relativ ungewöhnlich, oder? Also normalerweise würden wir doch sagen, ich entscheide mich im ganz schlichten Sinne in einer Wahlfreiheit, also ich entscheide mich für Rotwein oder Weißwein.
Mhm.
Das ist jetzt keine Frage, sondern das ist ein Glas voll. Und jetzt zu sagen, gut, das ist jetzt sehr trivial und das ist ja nur eine Wahlfreiheit. Also ich entscheide mich für einen Weg mit seinen Folgen, dann ist es ja schon viel offener.
Ja.
Aber was heißt eigentlich, ich entscheide mich für eine Frage? Nicht für eine Antwort. Nicht für etwas, was schon da ist. Oder also wie machst du das denn, dich für eine Frage zu entscheiden?
Indem ich mich für ein Beobachtungsfeld entscheide. Das heißt, ich habe eine Frage und dann muss ich mit der Frage, die führt ja dazu, dass ich jetzt eine Wahrnehmung habe in einem ganz bestimmten Felde, um die Folgen kennenzulernen.
Von
Storm gibt es ja so ein schönes Wort dazu. Der eine fragt, was kommt danach? Der andere nur, ist es recht? Das unterscheidet den Herrn vom Knecht. Ja, und in dem Sinne müssen wir Herr werden. In dem Sinne, dass wir uns für die Folgen interessieren.
Ja, und das heißt aber doch jetzt auch für den Entscheidungsbegriff wiederum, also ich muss zusammendenken können, Frage und Folgen in einem Beobachtungsfeld.
Ja.
Und es heißt, dass unser landläufiges Verständnis von Entscheidung im Sinne von, ich überlege jetzt eine Weile und dann kommt punktuell eine Entscheidung und dann ist es so, nicht so ganz glücklich ist, um es so zu sagen, sondern die Entscheidung selber ist ein Prozess, den ich durchtrage, möglicherweise auf so einem Beobachtungsfeld mit dem Durchtragen der Folgen, auch über Jahre zum Beispiel, also muss ja nicht immer aktiv sein, aber es taucht dann irgendwie wieder auf, oder? Ich muss wie in der Entschiedenheit der Frage bleiben. Ich muss in der Entschiedenheit der Frage auch leben.
Ja.
Und dem dann immer eine Folge geben. So?
Richtig. Und das ermöglicht mir auch die Bedingungslage zu verfolgen, die unter Umständen zur Änderung von Entscheidungen führen kann. Eine Entscheidung ist nicht für immer, sondern sie ist ja getroffen worden vor der Erwartung bestimmter Folgen. Und wenn die Bedingungslage sich ändert, sodass die Folgen nicht mehr zu erwarten sind, dann muss ich eine neue Entscheidung treffen.
Das eine wäre, ich muss eine neue Entscheidung treffen oder ich muss im Rahmen der getroffenen Entscheidung sehen, kann ich das Bedingungsgefüge so gestalten, verschieben, ändern, dass ich auf einem anderen Wege wieder zu dem komme, wo ich eigentlich hin will.
Ja.
Also das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, erstmal bevor man eine ganze Entscheidung umwirft. Das ist aber auch noch, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wofür entscheide ich mich eigentlich? Also ich kann mich natürlich sehr konkret entscheiden für ein Glas Rotwein. Ich könnte mich aber auch entscheiden, in meinem Leben zu sagen, ich entscheide mich jetzt dafür, dass ich mein Leben verbringen möchte im Versuch guten Gewahrwerdens der Folgen meiner Handlungen. Das wäre ja eine ganz andere Entscheidung, die liegt einfach auf einem anderen Niveau, ja, sozusagen. Und die Rotweinfrage, die würde ich relativ rasch ändern und sagen, okay, ist kein Rotwein da, trinke ich halt ein alkoholfreies Bier. Wohingegen diese Frage, ich entscheide mich dafür, den Handlungen gute Folgen zu geben und das sei mir eine Lebensmaxime, die kann ich ja viel länger erstmal halten.
Also wenn ich das schaffe, bin ich in der größten Verantwortlichkeit, in der ein Mensch sein kann. Weil dann schaue ich ständig darauf, was die Folgen sind, und dann bin ich verantwortlich. Das heißt, dann antworte ich auch darauf, wenn diese Folgen da sind, und verändere mein Verhalten. Es gibt Menschen, die haben eine Neigung dazu, das anders zu sehen und sagen, ich treffe keine Entscheidung. Und dann stehen sie irgendwann vor einem Ergebnis und dann sagen sie, ja, jetzt gibt es keine Entscheidung mehr. Das ist jetzt alternativlos. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung. Aber es gibt Menschen, und wir hatten auch jemanden in der Politik, der mit diesem Wort oft operiert hat. Das ist alternativlos. Und da sage ich, du hast nicht entschieden. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt kann es alternativlos sein. Aber es ist doch deshalb alternativlos, weil die Alternativen, die es gab, gar nicht betrachtet worden sind.
Ja, man hat gleichsam von sich aus nicht entschieden, dadurch wurde durch die Umstände entschieden und man setzt den eigentlichen Prozess, wo man in die Gestaltung geht, viel zu spät an.
Ja.
Es ist dann einfach sehr viel versäumt und dann gibt es nicht mehr genügend Raum gleichsam, in dem man entfalten kann.
Ja.
Das heißt, zu entscheiden würde für dich auch gehören, dass man wie frühzeitig auf eine Lage, ein Beobachtungsfeld aufmerksam wird.
Ja.
Also ich darf gar nicht so lange warten. Ich muss wie ein Gespür dafür haben, da wird's mal eine Entscheidung geben müssen. Und je früher ich in das Beobachtungsfeld einsteige und aber auch je mehr Fantasie ich in den Entscheidungsräumen und Möglichkeiten, die ich anlegen kann, ich entwickle, umso besser. Also das gehört schon mit in den Entscheidungsprozess. Ja.
Und wenn ich das gut mache, dann komme ich dahin, mein Freund ist Kapitän geworden bei der Lufthansa und er hat mir immer erzählt vom Point of No Return.
Ja.
Das heißt, ich kann eigentlich voraussehen, dass ich noch so lange Zeit habe zu entscheiden. Und dann gibt es keine Entscheidungsmöglichkeit mehr.
Ja.
Ist vorbei.
Dann ist es verpasst, sozusagen.
Wenn ich mit dem Auto im Kiesbett bin, kann ich nicht mehr entscheiden. Ich kann machen, was ich will. Ja. Die Dinge gehen ihren Lauf.
Dann kann ich mich nur noch dafür entscheiden, welchen Abschleppdienst ich später holen werde. Wie machst du das, frühzeitig auf ein Beobachtungsfeld aufmerksam zu werden? Also jetzt kann man ja sagen, gut, manches drängt sich mir dann schon auf von außen und ich kann gar nicht anders als jetzt darauf aufmerksam werden. Das muss jetzt irgendwie geschehen. Ja, der Zahn tut weh und er tut weh. Und nachdem er 2 Tage weh tut, ist jetzt mal klar, jetzt muss ich zum Zahnarzt gehen. Dann ist es schon fast wieder zu spät. Aber es gibt ja Dinge, derer wird man gar nicht so rasch irgendwie gewahr. Also woher nehme ich Kriterien einer Wachheit für das, was eigentlich in den künftigen Raum eines Entscheidungsfeldes gehört?
Indem ich strategisch denke. Indem ich nicht nur mir Ziele vorstelle, sondern auch den Weg. Indem ich sozusagen, wenn ich denke, nicht nur sage, das wäre schön, sondern auch denke, ja, wenn das schön wäre, dann wäre das ja der Weg. Und wenn ich dann, sag mal, vom Weg abgekommen bin, dann merke ich das. Es gibt etwas, wo ich immer hadere mit der Planung in den Unternehmen. Ein Plan darf nicht verändert werden. Da sage ich dann immer, ist das gut, wenn ich mit dem Segelboot losfahre? Ich habe meinen Kurs eingestellt, auf einmal kriege ich Seitenwind, finde mich 2 Kilometer weiter anders und ich fahre konsequent meinen Kurs weiter. Wo werde ich da landen?
Ja,
das ist eine Art Denke, die manchmal herrscht.
Ja.
Und da glaube ich, da muss man dann sagen, nein, ich muss meinen Kurs ändern, damit ich da ankomme, wo ich ankommen wollte.
Ja. Will. Also das ist schon mal das eine, diese Klarheit zwischen Weg und Ziel. Aber für die Entscheidungsfrage oder zu der Entscheidungsfrage gehört ja auch überhaupt erstmal über ein Ziel zu entscheiden.
Ja.
Also das eine ist zu sagen, was ist denn nun das Ziel in einem bestimmten Feld? Und das andere wäre ja auch überhaupt zu gucken, wo ist denn jetzt das Feld, in dem ich mir Ziele setze?
Wo ist das Feld, wo ich mir Ziele setze? Wo kommt das her?
Oder? Das ist ja jetzt gar nicht so einfach.
Ich möchte irgendwo ankommen.
Genau.
Und dafür überhaupt, also eine Willensbildung hinzukriegen, das glaube ich, haben die meisten Menschen. Vielleicht ist es nicht so bewusst, aber mir bewusst zu machen, wo möchte ich am Ende sein?
Aber ich glaube, dass da jetzt schon eine ganze Menge irgendwie ansetzt an innerer Arbeit, auch von Selbsterkenntnis,
ja,
oder?
Richtig,
also
ja.
Sich zu verständigen darüber mit sich selbst vielleicht erstmal. Ich stehe hier oder sitze hier und bin in diesem Leben an dieser Stelle, in diesem Alter und was ist denn eigentlich meine Aufgabe? Oder was setze ich mir jetzt als Aufgabe? Also ja. Wie gut kenne ich mich eigentlich? Wie gut kenne ich die Welt? Und was ist jetzt das, von dem ich meine, so stelle ich mich angemessen in diese Welt hinein? Ich will nicht mal sagen, Beitrag leisten, das klingt schon so, als müsste man da was leisten. Ja, ich finde, es ist schon mal viel wert, einfach nur zu sagen, ich versuche mal überhaupt abzuschätzen, wie jetzt ich als dieses Ich, und ich bin ja nicht du, so wie kann ich als dieses Ich so in dieser Welt stehen, dass ich mindestens mit mir klarkomme und ein Verhältnis zur Welt habe. Und ich vermute, wenn ich so, ist ja, klingt ja sehr abstrakt, aber wenn ich so ehrlich auch mit mir umgehe, dann werden die Felder und Bereiche auftauchen.
Richtig. Dann erlebe ich auch, wozu mich das Schicksal verpflichtet. Und das Wort Pflicht ist bei uns irgendwie nicht mehr beliebt.
Es hat keinen guten Klang, nein.
Ja, aber Goethe sagt, Pflicht heißt, dass man liebt, was man sich selbst befiehlt.
Ja, und dieser zweite oder dieser dritte Zusatz, also was man sich selbst befiehlt,
ja.
Ich glaube, der ist jetzt nochmal wichtig. Also diese Vorstellung, also wenn man überhaupt mal in so eine Richtung denkt, dann diese Vorstellung, es kommt mir da irgendetwas entgegen, das ist das eine. Meistens kommt einem ja, muss man ja ehrlicherweise sagen, es kommt einem was entgegen.
Es kommt einem entgegen, ja.
Trotzdem, mindestens bemerke ich das, kann ich dem ja immer noch relativ gut ausweichen. Also ich muss das ja nicht machen. Ich kann sehr wohl merken, eigentlich wäre das jetzt dran, aber vielleicht morgen oder dergleichen. Und jetzt die Kraft, den Mut, aber auch die Fähigkeiten zu entwickeln, die habe ich ja manchmal auch gar nicht.
Stimmt, ja.
Zu sagen, jetzt nehme ich das mal an und jetzt versuche ich das mal zu lieben. Das ist schon ein, also so könnte man den Entscheidungsprozess auch beschreiben.
Ja, ich bin groß geworden mit dem Spruch, jung mach's gern, machen musst du's doch. Das war die Aussage meines Vaters, wenn ich etwas nicht machen wollte.
Ja.
Das ist zwar nicht ganz richtig, das heißt noch nicht, dass man liebt, was man sich befiehlt oder was einem befohlen wird, je nachdem. Aber es ist trotzdem der Zusammenhang deutlich geworden für mich, dass ich mich immer für was entscheide. Und wir machen uns eine Illusion, wenn wir glauben, dass wir nicht jetzt die Zukunft gestalten. Die Zukunft ist jetzt.
Ja, man kann nicht entscheiden. Das ist ein berühmtes Wort der Existenzphilosophie Anfang des 20. Jahrhunderts.
Ja, ja.
Ich bin in einer Situation und sie wandelt sich ständig. Das heißt, es vollzieht sich eine Entscheidung.
Ja.
Und wenn ich die nicht aktiv ergreife, dann ergreife ich sie eben passiv. Also insofern ist da immer ein Anteil von mir an der Stelle einfach drin. Und da ist gar nichts zu machen an der Stelle.
Ja.
Wobei ja die in einer gewissen Weise auch die andere Seite, finde ich, immer noch mal wichtig ist. Also wir haben jetzt relativ stark betont, es ist eine Ich-Aktivität und wir gehen da mit einem Entschluss rein und hier wird was gestaltet. Es gibt ja eine ganz starke Seite auch im Leben, die wir auch in unserer Kultur relativ wenig pflegen. Das ist die des Lassens und Zulassens.
Ja.
Und manchmal denke ich, wenn man ehrlich mit sich ist, gehört ja fast noch ein stärkerer Wille, ein stärkerer Entscheidungswille und Ich-Wille dazu, wirklich etwas zuzulassen. Wir sind meistens eigentlich in einer Kultur, wo wir relativ rasch irgendwie dann in so eine Handlung irgendwie reingehen, ja. Aber jetzt diese bewusste Zurückhaltung zu üben und einen Raum zu geben oder etwas zuzulassen oder dergleichen und das auch durchzutragen, so etwas ist ja schon eine wirkliche Entscheidung.
Ja.
Biografisch denke ich da manchmal an dieses für mich unglaublich schöne Beispiel von Goethe und Eckermann. Also Eckermann, der ja gleichsam seine ganze Biografie dann dem Goethe zur Verfügung stellt und das ganz bewusst, der dann im Grunde genommen, also er formuliert es fast so, es ist nicht wörtlich, der sagt, was interessiert die Welt ein zweitklassiger Eckermann mit seinen zweitklassigen Gedichten? Ich hätte mich zwar verwirklicht, aber viel besser ist doch, die Welt kriegt keinen zweitklassigen Eckermann, aber dafür einen erstklassigen Goethe.
Ja.
Es ist ja doch ein unglaublicher Verzicht da drin. Und die ganze Welt sieht heute irgendwie nur Eckermann, den Sekretär und irgendwie man fudelt da so irgendwie drüber, ja. Aber es ist doch eine großartige Entscheidung, unglaublich ich-stark. Und so eine Entscheidung, die dann über Jahrzehnte einfach in dieser dienenden, zulassenden Form trägt. Das finde ich nochmal eine ganz andere Seite. Ich glaube nicht, dass das viel weniger an Aktivität verlangt.
Nein, die Entscheidung zum Opfer ist das. Und die Entscheidung zum Opfer ist vielleicht die schwerste Entscheidung. War gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Die sehen wir gar nicht so deutlich. Die ist auch nicht so modern, die Entscheidung zum Opfer. Aber da hängt ein bisschen mit zusammen, dieses mach's gern oder sag ja zum Leben
Frankl.
Frankl, Viktor. Ich komme immer auf das V nicht. Viktor Frankl, ja. Das ist doch, da ist ja ein Leben so, sag mal, voller Opferbereitschaft gewesen. Oder nehmen wir moderner, ein Bonhoeffer, ja. Die ja ganz bewusst dann sozusagen in dieser Opferrolle geblieben sind. Das sind schon besondere Menschen. Der Lohn, den gibt's nicht in dieser Welt.
Wahrscheinlich,
das heißt, da muss ich über diese Welt hinausdenken.
Das mindestens haben ja die von dir zitierten, also ein Bonhoeffer ja in jedem Fall, so etwas getan.
Ja.
Und ich frage mich dann auch immer, was ist das eigentlich für eine Kraft, die da drinne steckt? Also wie machen die das, so ein Bonhoeffer und so ein Frankl? Und da sind die Antworten, so bei Frankl ist es ganz stark ein Sinnerlebnis, was darin liegt. Also die Sinnhaftigkeit dieses Opfers. Bei Bonhoeffer würde man auch sagen, er denkt in die Folgen, aber über dieses Leben hinaus.
Genau, ja.
Und bei beiden liegt wahrscheinlich unten drunter noch etwas. Bei Bonhoeffer ist es dann mindestens mir theologisch dann auch wieder klar. Zu diesem Opfer gehört ja eigentlich eine unglaubliche Liebefähigkeit.
Ja.
Dieses sich zurückstellen an der Stelle und so ein Eckermann, der muss ja auf eine ganz unprätentiöse Art, oder? Hat sich wahrscheinlich auch häufig geärgert über den Goethe. Aber er muss ihn trotz dieses ganzen Ärgers, dieses nicht immer sehr angenehmen Gegenwartslebens und allem, er muss doch da mit einer ganz starken Liebe zu diesem Goethe drin gewesen sein. Und diese Liebe zu diesem Goethe, die gestaltet dann dieses eigene Schicksal durch. Ja. Und das finde ich als Beziehungsfrage dann im Schicksal auch nochmal so eine ganz besondere Sache. Diesen Zusammenhang von Entscheidung. Wir denken das ja gerne, ich entscheide mich und dann guck das, wie das so mit der Welt irgendwie geht. Aber so eine Eckermann-Entscheidung ist eigentlich eine, die zwischen Zweien wie fällt. Also der Eckermann macht es natürlich ganz alleine, aber es schafft ein unlösliches Beziehungsgefüge im Schicksal zwischen Eckermann und Goethe. Ja.
Vielleicht wusste Eckermann auch, dass ihm das viel Kraft gibt im Leben. Vielleicht hätte er für das andere auch gesehen, dass er nicht die Kraft hat. Also Viktor Frankl hat eigentlich ja gesehen, dass wenn ich das nicht schaffe, das, was ich muss, was ich machen muss, was ja unglaublich hart war, gern zu machen, dann werde ich daran sterben. In dem Augenblick, wenn ich schaffe, zu sagen, ich mache das frei und willig, in dem Augenblick hat es ihn nicht umgebracht.
Ja.
Und das war ja auch bei Bonhoeffer so, dass er im Grunde sozusagen durch all sein Leiden nicht sterben konnte. Und er sich vorgenommen hat, die müssen Hand anlegen bei mir. Ich lasse mich nicht von der Situation kaputt machen, sondern ja, die müssen mich umbringen. Die sollen das erleben.
Ja.
Und das ist da unglaublich, was also so ein Opfern dann für eine Kraft bringt.
Ja.
Jetzt sind wir lang zusammen gewesen. Jetzt könnten wir noch mal so lange sprechen. Wir machen aber jetzt und lassen euch alleine mit diesen schweren Gedanken. Und uns wird's freuen, wenn ihr ein bisschen Luft habt, sie bei euch stehen zu lassen und zu gucken, was das für mit eurer Entschiedenheit macht. Und die Entschiedenheit ist ein Kraftquell. Danke, Harald.
Ja, ich danke.
Alles Gute.